Ja, ihr Lieben, ich habe heute was auf dem Herzen, was ich gern euch weitergeben möchte. Und dieses letzte Lied, eine Textzeile aus diesem letzten Lied, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was uns von ihm trennt. Diese Sache hat mich nochmal bewogen oder hat mir das innerlich bestätigt, dass das doch zu bringen und das doch mit euch zu teilen. Und ich weiß, dass das eine Tatsache ist, dass es nichts mehr gibt, was uns von ihm trennt. Und doch ist es in unserem Gedanken, in unserem Alltag, manchmal eben doch nicht so klar. Und wir sind uns doch nicht so sicher, ob es denn wirklich nichts gibt, was uns von ihm trennt. Und ich glaube, ob das für uns eine Tatsache ist, ob wir darin leben oder ob wir in dieser Tatsache immer wieder zweifeln, das steht und fällt mit unserem Glauben. Es steht und fällt mit unserem Glauben, ob wir diese Zusagen wirklich glauben. Nun habe ich über diese Sache mit dem Glauben und dass Gott uns, ja, dass Jesus uns ermuntert, an unserem Glauben festzuhalten, sogar ermahnt aufzupassen, dass wir nicht von unserem Glauben wegkommen, dieser Gedanke bewegt mich schon länger. Und ich habe auch ganz ehrlich gesagt diese paar Zettel schon länger bei mir in der Tasche und trage die mit mir rum und habe immer wieder gedacht, ja, das passt irgendwie nicht. Und ich trage mich da auch immer oder habe da immer so meine Zweifel, weil ich sage, ja, da musst du mal was sagen über Glauben. Das ist doch nichts Neues. Na klar, wir sind irgendwie in der Gemeinde und wenn du in der Kirche bist, musst du was über Glauben hören. Was soll es anders sein? Und ich dachte auch, Mensch, das muss man doch eigentlich nicht immer wieder lehren, predigen. Und heute Morgen kam mir persönlich ein Vergleich, wo ich das nochmal ein Stück vor Gott bewegt habe, einfach Gott gefragt habe, was ist heute dran? Und da zeigte er mir so innerlich oder erinnerte mich an einen Vergleich, wo er sagt, denk mal an eine Fußballmannschaft, eine, die ein bisschen besser ist, eine, die ein bisschen in mehr Finanzkraft hat, die hat nicht nur einen Trainer. Die hat nicht nur einen Trainer, der sie auf irgendwas vorbereitet, das sind die Aufgabengebiete verteilt. Da gibt es einen Trainer, der macht Strategie. Der ist ganz sehr dafür abhängig oder ganz sehr darauf fokussiert, neue Spieltechniken zu entwickeln, Neues zu entdecken und die Mannschaft darauf einzustellen, sagt, das ist ganz modern, das ist neu, so wird jetzt gespielt und mit dieser Strategie werden wir zum Sieg kommen. Und da gibt es noch einen anderen, der, wenn sich das die Mannschaft leisten kann, die haben einen Trainer, der ist für die Fitness zuständig. Da gibt es nur einen Fitnesstrainer. Und heute früh bin ich so erinnert worden, dass der beste Strategietrainer nicht zum Erfolg kommen wird, wenn es keine Fitness gibt in der Mannschaft. Wenn die Dinge der normalen körperlichen Verfassung, des Alltäglichen nicht vorhanden sind. Wenn meine Spieler zwar im Kopf genau wissen, wir müssen uns so und so strategisch verhalten und dann werden wir gewinnen, aber ihnen geht noch vor dem gegnerischen Tor die Puste aus. Und das hat mich irgendwie auch ermutigt, zu sagen, dass auch in der Gemeinde es verschiedene Dinge gibt, verschiedene Aufgaben. Da gibt es vielleicht Lehrer und Lehren, die wir empfangen, vielleicht von Gästen, vielleicht auch von Leuten von uns, wo wir sagen, ja, du, das ist echt so, habe ich das noch nie gesehen. Das habe ich so noch nie gehört und das ermutigt uns und das lässt uns neue Wege gehen, das lässt uns irgendwie vorwärts kommen. Und es gibt auf der anderen Seite auch Sachen, wo wir darauf angewiesen sind, dass wir die alten, bekannten Dinge in dem Sinne wiederholen, dass uns eben nicht vor dem Ende noch die Luft ausgeht. Ich denke, das sind zwei wichtige Geschichten und ich habe da ein Stück auch geforscht im Wort Gottes und habe diese zwei Seiten der Medaille auch in den Lehren von Jesus, in den Lehren der Apostel wiedergefunden, dass sie sich um beide Sachen bemühen.
Jesus kam mit völlig neuen Lehren für die damalige Zeit und brachte das, dass er sagte, da kennt ihr bisher die Taufe der Buße, ihr kennt das und Johannes hat das nochmal bestätigt und ihr wisst das aus den alten Gesetzen, wie die Buße und das Opferbringen wichtig ist. Aber ich werde euch nicht nur mit Wasser taufen, ich werde euch im Geist taufen. Und wo sie genau wussten, dass es das gibt, den Geist Gottes, für die angestellten Priester. Die empfangen den Geist Gottes und die hören dann etwas von unserem allmächtigen Gott und geben das ans Volk weiter. Und Jesus brachte die neue phänomenale Lehre, sagte, jeder von euch wird den Geist Gottes empfangen. Und es ist sogar gut so und richtig und ihr müsst das empfangen, sonst werdet ihr nicht weiterkommen. Und so hat er neue, ja, der damaligen Zeit recht aufrührerische Lehren gebracht. Und er hat aber eigentlich auch Altes gebracht, völlig Bekanntes gebracht. Zum Beispiel hat er sich auch um den Glauben im Volk Israel bemüht und hat damals schon, und da habe ich einige Bibelverse, die ich heute euch noch bringen möchte, dass er ermahnt hat, an dem Glauben festzuhalten und nicht aufzugeben. Genauso könnten wir das bei den Aposteln finden. Und ich möchte euch eine Passage lesen, möchte mit euch im ersten Johannesbrief eine Passage lesen und möchte dann ein paar Dinge zu dem Thema Festhalten am Glauben sagen. Ich möchte diese Passage aus dem ersten Johannesbrief gleich vom Anfang weg erst einmal lesen. Ich lese das aus der NGÜ, das hat mir sehr gut gefallen, aus der neuen Genfer Übersetzung. Und dann möchte ich mit euch ein paar einzelne Passagen da herausgreifen. Nicht erster Johannesbrief, erster Petrusbrief. Der erste Brief des Apostel Petrus. Sorry. Aber ich habe es noch gemerkt. War ein kleiner Fehler. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinz Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Grundsätzlich dachte ich mir erst einmal, dieser Vers 1, den kann man ja weglassen, das ist so eine Art Einleitung. Aber am Ende habe ich gedacht, dieser Vers zeigt eigentlich etwas, wie die Apostel bemüht waren, egal wie verstreut die Gläubigen waren, allen die Wahrheit Gottes mitzuteilen. Und das hat mich auch ermutigt zu sagen, Mensch, wenn Petrus in der heutigen Zeit leben würde, er würde mit Sicherheit auch an eine Gemeinde vielleicht in Sachsen oder in Deutschland schreiben, weil sie hatten damals den Auftrag vom Heiligen Geist und hatten einen ziemlichen Weitblick. Ich meine, er hat in Jerusalem gelebt, war dort für die Gemeinde zuständig und hatte aber diesen Weitblick zu sagen, hey, das, was ich euch hier schreibe, das betrifft mehrere Leute und nicht nur einen engen, kleinen Personenkreis. Okay, weiter. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christus von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn die Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung.
Okay, ich möchte mit euch nochmal durch einige Dinge, durch diese Verse gehen, weil mir klar ist, wenn man das einmal hört und vielleicht auch in einer Übersetzung, die uns vielleicht jetzt nicht oder euch vielleicht nicht ganz so geläufig ist, weil ihr vielleicht eine andere Übersetzung lest, einige erstaunliche Passagen nur aus diesem Wort herausnehmen und dann ein Stück eingehen auf das Thema mit diesem Glauben. Also das Erste, was mich extrem ermutigt hat und was ich sagen möchte, jedem von euch, eure Erwählung entspricht dem Plan Gottes. Das sagt Petrus und ich glaube, dass das auch auf uns zutrifft. Es gibt einen Plan Gottes und diese Erwählung, die entspricht dem Plan Gottes. Und das hat mich irgendwie motiviert, wieder neu daran für mich selbst zu denken und ich denke auch für uns als Gemeinde und für euch, die ihr vielleicht hier zu Gast seid, Gott hat einen Plan für unser Leben und diese Erwählung, dieser sollten wir auch nachstreben. Diese sollten wir nicht vorschnell irgendwie an den Nagel hängen. Und dazu gehört es, habe ich in diesem oder können wir aus diesem Vers lesen, dass er uns durch sein Wirken, durch seinen Geist zu einem heiligen Volk macht, aber es begrenzt sich doch auf eine gewisse Personengruppe. Und zwar begrenzt sich das auf die Personengruppe, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Und wenn du sagst, ja, das ist mein Wille, unabhängig von meinem Vermögen, aber mein Wille ist, dass ich mich dem Herrn unterstellen möchte, dann kannst du heute davon ausgehen und kannst sagen, die Erwählung, die Gott mich erwählt hat, das entspricht seinem Plan. Das ist gut und richtig und das wird weitergehen. Und dazu gibt es dann im dritten Vers einen sehr deutlichen Hinweis, dass für alle die, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen, die sind automatisch, oder das geht gar nicht anders nach dem Wort Gottes, die gehören zu denen, die von Neuem geboren sind. Also das, was wir kennen, was wir wissen, das sind nicht die Menschen, die irgendwie auch ein bisschen glauben und Gott in ihr Leben einfach mit dazugefügt haben, sondern die wirklich von Neuem geboren sind. Und da gibt es einen starken Hinweis, die haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und diesen Zusammenhang möchte ich noch ein bisschen herausstellen. Aber zumindest will ich das erst einmal jetzt hier nennen und will das sagen, wenn wir von Neuem geboren sind und in der wirklichen Art und Weise so glauben, wie die Bibel das sagt, dann haben wir in uns eine sichere Hoffnung. Und diese Hoffnung und diese Zuversicht, die uns dieser Glauben bringt, steht hier, können wir auch vielleicht im ersten Moment ein bisschen überlesen, aber die bezieht sich auf das Ewige und auf das Jetzt. Ja, das hat mich sehr getröstet und sehr ermutigt, dass Petrus das sieht und dass er beide Sachen beleuchtet. Dass es sowohl die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe gibt im Vers 4, was Gott im Himmel für uns bereithält, was die Zukunft ist, und genauso im Vers 5 wird er euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, im Jetzt. Also der Glauben ist nicht nur ein Glauben, dass es den lieben Gott irgendwo gibt, da oben im Himmel und in der Ewigkeit wird es irgendwie besser gehen und dafür hast du hier irgendwie ein sehr mühseliges Leben. Nein, Gott sagt auch, ich werde mit euch, die ihr glaubt, durch meine Macht bewahren, im Jetzt. Und dann kommt doch eine erstaunliche Sache, die uns vielleicht gar nicht so sehr schmeckt im Vers 6, dass es doch eine mitunter eine Anzahl von Prüfungen verschiedener Art geben kann, die wir durchmachen müssen. Und ich glaube, dass das eine Strategie ist, auch vom Teufel, uns mit diesen Prüfungen auch noch etwas anderes unterzujubeln. Ich glaube, dass der Teufel, und das wäre ich nachher auch noch, gibt es noch ein paar Verse, wo ich denke, dass wir das auch nochmal anders beleuchten, dass er uns durch diese Prüfungen, unter diese Prüfung auch Versuchungen unterjubelt. Und diese Versuchungen, die er uns so ein bisschen untersteckt, glaube ich, sollen unseren Glauben zerstören. Und das, was Gott meint mit diesen Prüfungen, was Gott manchmal zulässt an Prüfungen, das soll unseren Glauben stärken. Denn, so können wir das lesen im Vers 7, diese Prüfungen geben uns Gelegenheit, uns in unserem Glauben zu bewähren. Und Petrus sagt ja, dass unser Glauben sehr wertvoll ist. Und da dachte ich mir, das lohnt sich, darüber näher zu schauen, näher drauf zu schauen. Warum prüft Gott unseren Glauben und warum sagt die Bibel, dass unser Glauben so wertvoll ist? Und ich habe das vor uns gesagt, ich glaube, unser Glauben ist ein Schlüssel für unseren inneren Zustand, für unsere innere Motivation und letztendlich für unseren Alltag. Und ich habe festgestellt, dass wir oftmals ein bisschen oberflächlich sind. Und dem Teufel gefällt das, ein bisschen oberflächlich zu sein. Ja, irgendwie müssen wir glauben. Und ja, wir haben ja schon von Glauben gehört. Glauben heißt also, ich glaube an Gott und damit ist gut. Und das mache ich ja. Und was gibt es denn da noch zu entdecken? Und in letzter Zeit ermutigt und ermahnt mich Gott auch, in vielen Dingen zu sagen, schau da mal ein bisschen tiefer. Schau da mal ein bisschen tiefer. Was verbirgt sich denn hinter dieser Aufforderung und hinter diesem Glauben, den Gott für so wertvoll hält und den Gott sogar sagt, das macht Sinn, den auch zu prüfen. Und der Teufel weiß das auch. Er weiß das auch, dass unser Glauben etwas Wertvolles ist, dass aus dem Glauben eine Art Stärke, eine Art Kraft, eine Art Zuversicht und Hoffnung, wie wir das gelesen haben, entspringt, wo er sich eine Menge Mühe macht, diesen Glauben kaputt zu machen. Das heißt, mein erster Punkt, der mir so wichtig ist, auf den ich eingehen möchte, der Feind, also Satan, will uns vom Glauben abbringen. Ja, von welchem Glauben will er uns denn abbringen? Von dem Glauben, dass es am Ende nicht mehr Gott gibt, dass ich irgendwie alles in den Bach runtergehen lasse und sage, am Ende war das vielleicht doch bloß eine spinnische Idee? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist viel zu einfach und viel zu leicht. Und ich bin mir ein bisschen bewusst oder ich bin sehr davon überzeugt, dass mit dem vom Glauben abbringen der Teufel etwas anderes meint, weil sich hinter Glauben mehr verbirgt, wie nur der Glaube, ja, es gibt Gott oder es gibt Gott nicht. Im Jakobus 2, Vers 19 lesen wir diesen Vers, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Der Glauben an Gott selber, an seine Existenz, das ist ein kleiner Bestandteil von Glauben. Ich glaube, Glauben ist noch viel mehr, wie nur diese Tatsache zu akzeptieren, dass es Gott gibt. Und zu dieser Sache, wenn ich sage oder behaupte, um den Glauben, dass es Gott am Ende nicht gibt, um den Glauben geht es am allerwenigsten. Das ist natürlich, wäre das natürlich das absolute Endziel der Verführung, aber das ist gar nicht der Punkt. Und trotzdem lesen wir, als ich mich da befasst habe, zum Beispiel im 1. Timotheus 4, Vers 1,
dass der Geist ausdrücklich sagt, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden. Und diesen bisschen hinter dieses Geheimnis zu kommen, dass ich sage, das eine, also der Glaube an sich, dass es Gott gar nicht mehr gibt, das ist eigentlich gar nicht das Riesenproblem. Aber auf der anderen Seite steht hier eindeutig, es gibt in den späteren Zeiten, und ich glaube, wenn das Petrus schreibt, meint er, also ich weiß nicht, ob er so weit gedacht hat, und dass das Wiederkommen Jesu vielleicht noch 2000 Jahre dauert, vielleicht haben die Apostel da nicht so weit gedacht, aber ich denke, es ist genau unsere Zeit, dass viele vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden. Und das hat was mit unserem Glauben zu tun und mit einer Art Glauben, von dem uns der Teufel abbringen will. Ich möchte euch mal eine Geschichte vom Teufel erzählen. Also ich weiß, in der Kirche erzählt man Geschichten von Gott und nicht vom Teufel. Und ich weiß auch, dass die Geschichte erfunden ist. Also das ist so eine Art Allegorie, aber ich erzähle euch das mal, eine ausgedachte Geschichte, die vielleicht so sein könnte. Der Teufel bildet seine Dämonen aus und gibt ihnen den Auftrag, die Menschen von Gott wegzubringen, die Menschen vom Glauben abzubringen. Und sagt, lasst euch was einfallen und in ein paar Wochen ist Prüfung, da frage ich euch ab, was ihr euch einfallen lassen habt. Die Zeit vergeht, die Dämonen überlegen sich etwas, wie sie die Menschen vom Glauben abbringen können. Und es kommt die besagte Prüfung. Und der böse Typ Nummer 1 tritt vor den Teufel und sagt, ich habe eine geniale Idee. Ich werde den Menschen sagen und einreden, es gibt keinen Gott. Sagt sich der Teufel, gute Idee, aber ich glaube nicht, dass du viele Menschen davon überzeugen kannst. Tief im Herzen werden sie am Ende doch glauben, es gibt eine übernatürliche Kraft, es gibt einen übernatürlichen Gott. Und also auf deine Idee gebe ich dir eine 4. Kann funktionieren, aber ob das so besonders ist, ist fraglich. Der zweite sagt, ich habe eine andere Idee. Ich werde den Menschen einreden, es gibt keinen Himmel und keine Hölle. Vielleicht hat er ihm das auch gesagt, was die Res heute gebetet hat, es gibt keine Sünde. Wenn es keine Sünde gibt, dann brauchen sie diese ganzen Geschichten auch alle nicht. Der Teufel sagt, nicht schlecht. Könnte besser funktionieren wie die erste Idee. Aber ob das so viel Erfolg hat, wage ich zu bezweifeln. Auf deine Idee gibt es eine 3. Und da kommt der dritte, schlimme Finger. Und da sagt, ich habe eine andere Idee, was ich machen werde. Ich werde den Menschen einreden, es besteht kein Grund und keine Eile, um den Glauben zu kämpfen. Ich werde ihnen sagen, sie haben viel, viel später noch genügend Zeit, sich dafür zu entscheiden, Gott zu gefallen und ihm nachzufolgen. Daraufhin klatscht der Teufel in die Hände, sagt, genial, mach das mal. Red den Leuten das ein und ich glaube, auf deine Idee gebe ich dir eine 1. Es besteht gar kein Grund, um den Glauben zu kämpfen und du hast Zeit, später mal irgendwie drüber nachzudenken, Gott zu gefallen. Und da kommen wir doch auf diese Sache, wo ich sage, hey, das scheint hinter dem Glauben sich was anderes zu verbergen, hinter dem Glauben, den das Wort Gottes meint, nicht nur etwas anderes, das ist vielleicht das falsche Wort, viel mehr zu verbergen, wie nur die alleinige Tatsache an Gott zu glauben. Sondern ich glaube, dass hinter dem, was die Bibel meint, mit dem Glauben sich verbirgt und die Aufforderung und der Anspruch von Gott besteht, sich ihm auszuliefern. Sich ihm auszuliefern und ihm nachzufolgen. Die Bibel bezeichnet das manchmal auch mit dem Wort Heiligkeit. Dass wir heilig sein sollen und in unserem Sprachgebrauch ist das manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil die sagen, auch die Heiligen sind die, die alles besser machen und die alles können und irgendwie.
Aber vom Sprachgebrauch, von der Zeit der Bibel her, steckt hinter dem Sprachgebrauch, hinter dem Sinn dieser Heiligkeit, steckt eigentlich ausgesondert. Auszusondern, sich zu trennen. Zu trennen von der Welt und eindeutig sich zu entscheiden, dem Herrn nachzufolgen. Und ich glaube, das ist das, was in diesem Beispiel die große Gefahr ist, was der letzte Dämon so sagt. Es besteht gar kein Grund, jetzt drüber nachzudenken, dich wirklich auszuliefern dem Herrn, dich auszusondern oder abzutrennen von dem, was zurzeit geschieht. Du hast später dazu noch genug Zeit. Geh in die Kirche, geh in die Gemeinde. Du darfst an Gott glauben, da habe ich gar nichts dagegen. Wie gesagt, das machen meine Dämonen auch. Und nebenbei gesagt, sie zittern. Jakobus 2, Vers 19 haben wir gesagt. Aber mach's nicht konkret. Und ich glaube, diese Sache, das ist das, was unseren Glauben unterminiert. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, was eigentlich vom Hebräischen her hinter diesem Wort Glauben steht. Und auch wenn wir das vielleicht für manche schon mal gehört haben, aber es macht Sinn, uns da wieder zu erinnern, dass Glauben heißt eigentlich überzeugt sein. Glauben an Gott heißt überzeugt sein von Gott. Glauben heißt zustimmen, ihm zustimmen. Zu sagen, wenn das im Wort Gottes steht, dass er mit uns ist auf allen unseren Wegen, dann stimme ich denen zu. Glauben heißt, ich habe eine Erkenntnis von verschiedenen Tatsachen. Die Erkenntnis, dass der Weg mit der Welt ins Verderben führt und der Weg mit Gott wird jetzt und in alle Ewigkeit ein ewiges Leben sein. Und ich habe ein Vertrauen auf. Ich habe ein Vertrauen auf den Herrn, eine feste Zuversicht. Und das meint das mit aus diesem Petrusbrief, dass wir von Neuem geboren sind und jetzt eine sichere Hoffnung haben. Und diese Erkenntnis von Gott, diese Überzeugung, diese Zustimmung und dieses Vertrauen auf ihn in ausnahmslos jeder Lebenssituation, das ist am Ende Glauben. Und von diesem Glauben will uns der Teufel abbringen. Das ist eigentlich der Kern, den ich irgendwie rausgefunden habe und wo ich gesagt habe, das meint Jesus, wenn er uns warnt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Im Johannesevangelium ist dieser Vers 14, Vers 27, das ist das, was Jesus schon sieht, lass dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern und lass dich durch nichts entmutigen. Und wie leicht passiert das? Also, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr größere Glaubenshelden, aber ich lasse mich relativ schnell in meinem Glauben erschüttern. Ich lasse mich schnell entmutigen. Also wie gesagt, am Anfang habe ich erzählt, ich lasse mich schon davor entmutigen, dass ich sage, über Glauben zu reden in der Gemeinde, das ist irgendwie eine alte Kamelle, das braucht man nicht, das ist nichts Spektakuläres, also bin ich leise. Weil es wird ja was anderes vielleicht erwartet von einem hauptamtlich angestellten Ältesten. Und wo ich sage, hey, wie schnell lasse ich mich entmutigen, indem, wenn Gott gesagt hat, ich habe für dich eine Funktion wie ein Fitnesstrainer. Seh zu, wiederhol das, damit Kondition in die Gemeinde kommt, geistliche Kondition. Und deswegen ist es mir so auf dem Herzen zu sagen, lasst euch nicht von dem Glauben abbringen, der euch in Zweifel zieht. Bin ich wirklich noch überzeugt davon, dass Gott mir immer hilft? Stimme ich denen immer noch zu, dass meine Erwählung der Plan Gottes ist? Oder habe ich mich da vielleicht verhört? Habe ich immer noch eine feste Zuversicht, eine Hoffnung, dass es weitergeht? Das ist der Punkt, wo der Teufel uns, das meint, glaube ich, die Bibel damit, lass dich nicht von deinem Glauben abbringen. Johannes 16, Vers 1, eine Parallelstelle zu diesem anderen. Also daran sehen wir, dass Jesus das nicht nur einmal sagt. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst.
Welche Dinge sagt uns Jesus hier in dieser Johannes 16, Vers 1? Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Wenn wir das ein bisschen im Kontext lesen, damit keiner sagen kann, ich reiße die Verse aus dem Zusammenhang, dann stehen hier ganz drastische Sachen. In diesem Johannes 16, Vers 1 lesen wir Dinge, wenn ihr zu Hause mal Zeit habt, das nachlesen wollt, lesen wir davon, dass die Menschen uns aus der Synagoge rausschmeißen werden oder aus der Kirche, wenn man heute es so sagen will, dass vielleicht Leute meinen, wenn sie uns töten, dem Herrn einen Gefallen tun. Und ich glaube, dass Jesus davon redet, das ist nicht nur ein Vergleich, ich glaube, das ist die absolute Spitze dessen, was auf uns zukommen wird. Aber viel zu schnell sagen wir, ach ja, na, also vom Glauben abbringen, dann, wenn es mal darum geht, wenn die Leute sagen, die schmeißen mich aus der Kirche raus oder die Leute, ich habe vielleicht die Gefahr, dass die Leute mich verfolgen oder gar, ich bin gar in Lebensgefahr, bis das soweit ist, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Da muss ich jetzt noch nicht drüber nachdenken. Es besteht keine Eile, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, die Dinge, die uns vom Glauben abbringen, sind viel kleinerer Natur. Das beginnt nicht mit dem Rauswurf aus der Synagoge, wie wir hier lesen. Oder das beginnt nicht damit, dass vielleicht irgendwelche Freundschaften zerbrechen, bloß weil ich konkret bin und dem Herrn nachfolgen will. Diese Dinge, wo der Teufel mich vom Glauben abbringen will, die beginnen in diesen ganzen kleinen Gebieten wie Entmutigung, wie Hoffnungslosigkeit in meinem Alltag. Da gibt es ganz kleine Dinge, wo ich sage, ich habe jetzt schon so lange gebetet und um Heilung gebeten und es wird jetzt nichts. Und ich habe vielleicht kann da jeder für sich was anderes einsetzen, über was ihm gerade so drückt, Veränderung, Unterstützung, ob das auf finanziellem Gebiet ist oder ob das in der Charakterveränderung ist oder irgendetwas. Und irgendwie fühlt sich das alles hoffnungslos an. Ich glaube, am Ende wird es doch nicht. Weißt du, wenn du auf diesen Weg gehst, weißt du, was du dann verlierst? Du verlierst deinen Glauben. Du verlierst deinen Glauben, dass Gott immer und in jeder Situation in der Lage ist, einzugreifen und Dinge zu verändern. Ich glaube, dass wir viel zu oft gegen Dinge kämpfen oder um Dinge kämpfen. Und das macht eigentlich mehr Sinn, um unseren Glauben zu kämpfen. Wir sehen oft die Dinge, die praktisch vor uns liegen. Vielleicht eine finanzielle Sache, die mir schwerfällt, das zu schultern. Vielleicht eine gesundheitliche Sache. Und dann fokussieren wir uns auf diese Sache. Und sicherlich ist das auch kein Fehler. Aber was dahinter steht, um durch eine Sache durchzukommen, ist unser Glauben. Das steht dahinter. Und um was wir kämpfen sollen, ist um unseren Glauben. Egal wie es mir jetzt geht, egal ob die Heilung schon eingetreten ist, egal ob das Wunder schon geschehen ist, in der oder auf dem oder dem Gebiet, ich glaube weiter, dass Gott gut ist. Ich habe die Hoffnung, dass der Moment kommt, wo Gott eingreift. Ich bin davon überzeugt, dass ich in seinem Reich eine Aufgabe habe, dass ich wichtig bin, dass ich geliebt bin. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Und wenn du glaubst, dass nichts, aber gar nichts dich von der Nähe und von der Liebe Gottes trennen kann, wenn du das glaubst, passieren für mich zwei Dinge. Das eine ist, dass die praktischen Umstände in deinem Leben unmöglich die gleichen bleiben. Es wird sich etwas tun. Und das andere ist, du wirst dem Teufel eine große Sorge bereiten, weil er ein riesiges Problem hat. Weil er dich weder mit Finanzsorgen oder mit Gesundheitssorgen oder mit Beziehungssorgen vom Glauben abbringen kann. Das ist der Punkt. Dass er uns in all diesen Dingen, dass wir festhalten sollen am Glauben. Was ihm ein großes Anliegen ist, dem Teufel, ist, unser Durchhaltevermögen zu schwächen oder aus unserem Leben rauszunehmen. Und ich habe das bei mir selbst gesehen und auch bei vielen anderen, dass ein guter Start mit dem Herrn das eine ist. Ein guter Start zu sagen, Mensch, meine Taufe, meine drei Tropfen Babytaufe ist gar keine Taufe und ich muss einen Neuanfang wagen. Oder meine Sünde, die ich bisher getan habe, hat mich in eine extreme Gottesferne gebracht. Ich muss Buße tun, muss von vorn anfangen. Und da gibt es so viele gute Dinge und so gute Zeugnisse, die wir schon gehört haben und ich liebe das, sowas zu hören. Und ich finde das genial, wenn Menschen mit Gott neu durchstarten. Und das gehört zu unserem Leben und das gehört zu unserer Nachfolge und wie soll es anders sein, wenn es nicht mit sowas beginnt? Aber das weitaus schwierigere wie der Start ist eben das Durchhalten. Das Durchhalten, das Festhalten am Glauben und ich bin überzeugt, dass Gott mich verwenden wird. Ich bin überzeugt, dass in der Gemeinde, wo ich hingehöre, dass ich da nicht nur zufällig bin, sondern von Gott gesetzt bin. All diese Dinge spielen da rein. Und was ich sagen möchte ist, wenn wir in diesen kleinen Dingen, in diesen kleinen mentalen Dingen, die sich im Kopf abspielen, keinen Sieg erringen, vermute ich, dass es schwierig wird, wenn die großen Dinge auf uns zukommen, die Jesus genannt hat. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, sie werden euch den Vorsatz fassen, euch umzubringen und glauben, noch Gott einen Gefallen zu tun. Ich glaube, das ist etwas, wo wir im Kleinen anfangen müssen, durchzuhalten. Ich denke, trainiert wird eben im Training und nicht im Kampf. Deswegen heißt es Training. Deswegen ist es. Wenn der Kampf dann einmal kommt und du hast nicht trainiert, wirst du merken, wie schnell dir die Puste ausgeht. Und das ist im Körperlichen genau so wie im Geistlichen. Wenn wir unsere geistlichen Muskeln nicht trainieren, in den Zeiten, wo es noch um kleine Dinge geht, siehst du, du wirst es nie hinkriegen, gehorsame Kinder zu erziehen. Du wirst nie solche Autos fahren wie der. Dich wird nie jemand in der Gemeinde öffentlich loben und das herausstellen, wie wichtig dein Dienst ist. Dort fängt das an, diesen Dingen zu widerstehen. Dort fängt der Glaube an. Wenn das dann richtig zu Zeiten zu Verfolgung kommt, wenn du da nicht trainiert hast, habe ich meine Zweifel, ob du dann wirklich durchhältst. Und deswegen gibt es Proben. Deswegen stellt der Herr unseren Glauben auf die Probe. Und wir sollten manchmal bei manchen Dingen, die so auf uns zukommen, mal einen kurzen Moment innehalten. Ob manche Dinge, die sich für uns unangenehm anfühlen, ob das immer gleich alles dämonische Angriffe sind und alles muss jetzt sofort vom Tisch, kann alles möglich sein. Aber manchmal sind es Proben, wo in dieser Situation Gott eine einzige Antwort von uns erwartet. Okay, ich habe das jetzt mitgekriegt, das ist eine negative Situation, aber dennoch vertraue ich dir. Manchmal will Gott von uns nur dieses eine Wörtchen hören. Dennoch glaube ich dir, dass du eine Lösung hast. Ich möchte dazu noch eine Bibelstelle euch nennen, Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Die Bibel weist uns klar darauf hin, es kann Lebenssituationen geben, die weiter nichts sind, wie die Tatsache, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Ich möchte das nicht im Einzelnen definieren, was ist eine Probe oder was ist eine Anfechtung. Ich glaube, Anfechtungen kommen immer vom Teufel und Proben sind das, was Gott vielleicht zulässt. Und das sagt nicht, dass eine Krankheit von Gott kommt.
Das will ich damit keinesfalls sagen, dass Gott eine Krankheit oder eine finanzielle Notsituation nutzt, um zu prüfen. Aber wenn der Teufel uns mit solchen Dingen versucht, vom Glauben abzubringen, dann kann es sein, dass dahinter auch Gott ein Stück erwartungsvoll lauert und sagt, ich traue dir das zu, dass du die richtige Antwort gibst in dieser Situation. Ich traue dir das zu, dass du den Glauben bewahrst und dass du sagst, und dennoch bin ich überzeugt, dass es weitergeht. Dass es so ist, dass Gott sogar sagt, wenn du diese Prüfung standhaft erträgst und da durchkommst, dann bist du glücklich zu schätzen. Dann wird das dich aufbauen und dich stark machen für das Nächste. Ich musste, als ich darüber nachgedacht habe, an das Gleichnis vom Seemann denken. Dass in unserem Leben viele, viele Dinge passieren, wo wir am Ende nicht diesen Glauben haben. Also wir bekommen Segnungen von Gott, davon bin ich überzeugt, dass wir fortwährend und immer wieder von Gott gute Dinge bekommen. Und oftmals haben wir so einen Eindruck, dass unsere Glaubenskraft hinten und vorne nicht reicht. Und wir immer wieder von vorne sagen, Herr segne, Herr segne. Und ich glaube, das kann mit daran liegen, dass das, was von Gott kommt, in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, eben manchmal auf einen Weg fällt, wo diese Segnungen ganz schnell weggenommen werden von den Vögeln, wie wir das lesen. Es kann passieren, dass Dinge in unserem Leben ja nicht mehr weich sind, festgetrampelt sind wie dieser Weg. Und dann gibt es eine dünne Erdschicht auf meinem harten Herzen. Gibt es eine dünne Erdschicht, da fällt die Segnung Gottes drauf. Da bin ich zur Lobpreiszeit im Gottesdienst ermutigt, dass Gott mich doch segnet und mit mir ist. Und zu Hause beim Mittag, wenn es einen ersten Disput gibt zwischen mir und meiner Frau, dann ist dieser Glauben schon wieder weg, dass Gott mich segnet. Und ich habe wieder die Idee, dass ich wahrscheinlich die schlechteste Ehe habe von allen. Es gibt Dinge, wo vielleicht diese Segnung unter die Dornen fallen. Wo andere Dinge mir besser und wichtiger erscheinen. Wo ich sage, ach, warum sollte ich Zeit verbringen mit Gebet? Warum sollte ich Zeit verbringen mit meinen Geschwistern? Da gibt es doch ganz andere Sachen, die mir viel mehr geben. Und grundsätzlich sind das alles Segnungen, die von Gott kommen. Aber sie können nicht in dem Maße aufgehen, dass sie unseren Glauben stärken. Und in diesem Beispiel ist das eben ein Viertel des Segens Gottes auf diesen Bodenfeld, wo es den Glauben stärkt und wo es gute Frucht bringt. Und ich schlage vor, dass es ein gutes Gebet ist, zu sagen, Herr, vermehre diesen Anteil, wo deine Segnungen auf ein gutes Land fallen. Es macht Sinn, das Gott vorzuhalten und sagen, Herr, deine Segnungen werden meinen Glauben stärken. Aber da gibt es so viel Segnungen, die bei mir auf einen festgetrampelten Weg fallen, wo sofort alles brach liegt. Da gibt es keinen Schutz für deine Segnung. Da reicht ein Blick meiner Schwester oder meines Bruders und ich bin schon wieder am Zweifeln, ob ich dazugehöre oder ob ich doch nur ein Außenseiter bin. Betet darum, dass Gott das aufweicht, dass diese Dinge wegkommen, damit Glauben wächst. Diese geistliche Stärke, die wir brauchen, steht und fällt mit der Größe unseres Glaubens. Und dazu brauchen wir den Herrn. Bittet, dass die Saat auf ein gutes Land fällt und dass dieses Land vermehrt wird, das gute Land. Die Bibel macht uns das ganz einfach. Die sagt, Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Darauf können wir uns verlassen. Es ist ganz simpel. Das steht im Wort Gottes, das machen wir so fertig aus. Da brauchen wir nichts Kompliziertes. Und wenn du sagst, mir fehlt das an Durchhaltevermögen,
Mir fehlt es an Überzeugung, an Zustimmung zu deinen Zusagen. Dann bitte ihm und Gott gibt dir das ohne Vorwurf. Ich möchte euch noch ein paar Bibelstellen nennen, um das zu bestätigen, dass der Vater uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Gott gibt uns die Dinge, die wir brauchen. 1. Petrus 5, Vers 10 lesen wir, da Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken und euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Zu dieser Aussage musst du eine Zustimmung finden. Du musst da zustimmen. Du musst da vertrauen. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Ich lese hier, dass Gott auch, wenn ich jetzt für eine kurze Zeit leiden muss, und das sieht vielleicht bei jedem ein bisschen anders aus, Entmutigung oder andere Sorgen. Dieser Gott, unser Gott, wird dich mit allem versehen, was du nötig hast. Er wird dich im Glauben, also in dieser Zustimmung, in dieser Überzeugung, in dieser Hoffnung, wird er dich stärken und dir die Kraft verleihen, deine Füße auf einen festen Boden zu stellen. Das ist eine klipperklare Zusage. Und ich möchte euch noch was sagen. Wisst ihr, was das Komplizierteste oder das Schwierigste an dieser Zusage ist von Gott? Das auch in Empfang zu nehmen. Das Schwierigste an Gottes Zusage ist, dass du die Chance hast, Nein zu sagen. Das ist das Problem. Es ist nicht die Zweifel, stimmt diese Zusage? Stellt er wirklich meine Füße auf den festen Grund? Wird er mir wirklich alles geben, was ich nötig habe, um in dieser Situation zu bestehen? Das größte Problem ist, dass du die Chance, du und ich, jeder von uns, hat die Chance, Nein zu sagen. Gott bietet uns das an und du hast einen freien Willen zu sagen, nein, ich will aber in meinem Selbstmitleid bleiben. Ich will in meiner Opferrolle bleiben. Und ich habe mich da so dran gewöhnt, dass mich alle ablehnen. Ich habe so mich dran gewöhnt, dass ich immer Niederlage habe und dass gerade mir die Bitten nicht erfüllt werden. Fühle ich mich jetzt so wohl. Ich will da drin bleiben. Wenn du das sagst, ist das Problem, das darfst du sagen. Und Gott sagt, schade. Ich werde das nächste Mal wieder anbieten. Ich werde wieder zu dir kommen, werde sagen, hey, hast du das gelesen? Hast du das gelesen? Ich werde dich mit allem ausstatten, was du nötig hast. Und du kannst wieder die Entscheidung treffen. Ja, heute glaube ich das. Heute glaube ich das und es ist mir völlig uninteressant, ob sich jetzt oder morgen oder übermorgen die Umstände ändern. Das Erste, was ich machen werde, ich werde das glauben. Also denk daran, das größte Problem an Gottes Zusagen sind, dass wir die Chance haben, Nein zu sagen und diese Chance nicht anzunehmen, diese Zusagen nicht anzunehmen. Und macht's nicht. Jesus sagt, also ich muss diesen Vers noch vorlesen, weil das hat mich so richtig, als ich das gelesen habe, ins Herz getroffen. Johannes 14, Vers 18. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Als ich das gelesen habe vor kurzem, da ist mir das so irgendwie, als wenn Gott selber, als Jesus selber zu mir spricht. Das sagt Jesus zu mir persönlich. Hey Frank, ich werde dich nicht als hilflosen Waisen zurücklassen. Und ich denke, dass wir uns da ein Stück reindenken sollen. Und das wird in einen leichter fallen, sich da hineinzudenken. Jemand, der das vielleicht auch an seinem eigenen Leib erlebt hat, weise oder halbweise zu sein oder irgend sowas. Aber dieses Alleinsein, dieses Gefühl, vergessen zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht unterstützt zu sein, keinen starken Papa im Rücken zu haben. Ich glaube, dieses Gefühl, früher oder später hat das jeder von uns mal erlebt. Und ist so traurig gewesen. Und als ich das gelesen habe, dass Jesus selber mitten in diesen ganzen, ihr müsstet mal im Zusammenhang, diesen ganzen Johannesbrief, lesen. Also mir ist aufgefallen, oder zumindest wo ich das letzte Mal gelesen habe, diesen Brief mal, das habe ich mal, hatte ich die Zeit im Urlaub mir genommen und das mal hintereinander weggelesen. Für mich kommen so zwei ganz knackige Sachen raus. Das eine ist, dass Jesus in diesem Johannesbrief sagt, es gibt eigentlich eine Aufgabe, die ich habe. Ich will euch demonstrieren, wie der Vater ist. Das war ein Kernpunkt in dieser Beleuchtung, wie Johannes das beleuchtet, in diesem Evangelium. Da sagt, es bin eigentlich um eine Sache gekommen, euch den Vater zu zeigen, wie liebevoll der Vater ist und wie er wirklich ist und will euch in Beziehung bringen zum Vater. Und dann gibt es einen anderen Schwerpunkt, dass Jesus in diesem Johannesbrief sagt, und das müsst ihr glauben, das müsst ihr zustimmen, darauf müsst ihr vertrauen, dass der Weg zum Vater frei ist. Und daraus kommen einige Bibelstellen, die ich heute auch schon gesagt habe, wo Jesus eindrücklich sagt, bitte passt auf, dass euch niemand von dieser Hoffnung, von diesem Vertrauen abbringt, dass der Vater mit euch ist. Und mitten in diesen Passagen habe ich das gelesen und das hat so richtig in mein Herz gesprochen. Hey, überlegt mal, sagt Jesus ganz persönlich zu dir, ich lasse dich nicht hilflos als Weise zurück. Wie kommst denn du auf diese Idee, dass ich dich irgendwie fallen lassen würde? Ich komme zu dir. Und das hat mich sehr, sehr ermutigt, dass das ein biblischer Fakt ist, dass der Vater uns das gibt, was wir brauchen. Und darüber hinaus ist mir noch etwas aufgefallen, was mit diesem Glauben zusammenhängt, dass wenn du einen starken Glauben hast, dann wirst du auch Frucht bringen. Ich war erstaunt, wie sehr das Fruchtbringen und Glauben zusammenhängt. Jesus sagt mal an einer Stelle, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Moment, die Stelle erklärt noch nicht allzu viel. Ich gebe euch gleich noch eine Parallelstelle dazu. Aber hier finden wir erstmal diesen Fakt, wenn ich zu ihm gehöre und von ihm trinke, bei ihm bin, sagt er, dass wir eine Quelle werden, dass Jesus in uns zu einer Quelle wird, die unaufhörlich fließt. Und das deute ich ganz klar darauf hin, dass wir geistlich ernährt werden und dass wir durch dieses Fließen und Überfließen auch andere geistlich ernähren können und weitergeben können. Und eine Parallelstelle, die das ganz deutlich nochmal mit dem Glauben verbindet, ist in Johannes 7, Vers 38, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und wenn wir jetzt das einsetzen, wer mir vertraut, wer eine unverbrüchliche Hoffnung auf mich hat, wer mit mir übereinstimmt, wer das erkennt, wie sehr ich an ihm bin, wer mir zusammengefasst glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sowohl für deine geistliche Ernährung und dein alles, was du brauchst, als auch zum Weitergeben. Und hier steht nicht, wer für mich fleißig arbeitet und niemals seine stille Zeit versäumt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sondern hier steht, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich glaube, dass wir hier auch eine Sache haben, wo uns der Teufel auch sehr gerne verführen will. Wir glauben, es gibt einen Zusammenhang und das ist geprägt auch von unserer Leistungsgesellschaft. Wir glauben, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Arbeit und Frucht. Wer viel arbeitet, wird viel Frucht bringen. Irgendwie ist das uns geläufig in der Arbeitswelt und überall. Du musst viel schaffen und dann wird da viel kommen. Und wir projizieren das auf das Reich Gottes
Wir müssen viel arbeiten, wir müssen viel beten, wir müssen viel Bibel lesen, wir müssen keine Gemeindeaktion verpassen, wir müssen überall zusammen sein, mit dabei sein und dann werden wir auch viel Frucht bringen. Und manche habe ich erlebt, die da viel dabei waren und die waren dann mehr oder weniger ausgelaugt, mehr oder weniger leer und alle und haben sich gefragt, oh, pff, nicht noch eine Veranstaltung, nicht noch mehr. Und der Schlüssel, um viel Frucht zu bringen, wozu uns die Bibel zweifelsohne auffordert. Der Schlüssel liegt aber nicht in viel Arbeit, der Schlüssel liegt in unserem Glauben. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn du darum kämpfst und ringst und sagst, Herr, ich werde mir den Glauben nicht rauben lassen, dann wird die Frucht nicht ausbleiben. Du wirst aus dem Glauben heraus so viel Freude empfinden, wie viele Segnungen du hast, dass du sagst, das kann ich unmöglich für einen Selbstkonsum gebrauchen. Ja, manchmal geht das so, du hast in deinem Garten was angepflanzt und du freust dich, dass viel Frucht kommt und du sagst, auch so viele Tomaten kann ich gar nicht essen. Da muss ich ja früh, Mittag und Abend Tomaten essen, weil gerade Tomatenzeit ist. Und du sagst, diese Frucht, die lasse ich einfach mal überfließen und ich gebe meinen Nachbarn oder meinen Freunden mal eine Schüssel Tomaten. Und so einfach wird es in unserem Glauben sein, wenn du viel dich damit beschäftigst, Herr, ich halte fest an dir. Dann wird die Frucht nicht ausbleiben. Und ich möchte schließen oder das zusammenfassen mit einer Warnung, mit einer Aufforderung. Und zwar, lass dir nicht einreden, dass du das nicht kannst. Lass dir nicht einreden, dass du den Glaube in der Form zuzustimmen, Hoffnung zu haben, Zuversicht zu haben, immer wieder daran festzuhalten, dass Gott dich segnen wird. Lass dir nicht einreden, dass du das nicht kannst. Philipper 4, Vers 13 sagt, nichts ist mir unmöglich. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Dass diese Bibelstelle in deinem Leben Substanz wird, hängt damit zusammen, ob du damit übereinstimmst, dass Jesus immer bei dir ist. Oder glaubst du, dass er nur dann bei dir ist, wenn du früh stille Zeit gemacht hast? Die stille Zeit ist nicht der Schlüssel, um Gott zu was zu bewegen. Im Gegenteil, die Beziehung ist der Schlüssel und dann wirst du automatisch Zeiten der Stille mit ihm suchen wollen. Das ist der Schlüssel. Und wir werden, jeder von uns ist in der Lage, so zu glauben und so bei Gott zu sein. Und selbst Paulus sagt an der Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, in diesem Kapitel Philipper 4 weiter, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der an der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich auf das, was vor mir liegt, mit ganzer Kraft. Das ist das, was Paulus den Philippern schreibt und was ich heute irgendwie als Anliegen auf dem Herzen hatte, mit diesem Festhalten am Glauben. Dass wir bewusst das hinter uns lassen, was vielleicht bis jetzt war. Und keiner von uns kann sagen, ich habe es ergriffen. Nicht mal Paulus sagt, obwohl vielleicht Paulus einer der wenigen wäre, wo ich sage, wenn nicht der, wer dann? Es ist so, dass wir alle eine Wegstrecke noch vor uns haben. Aber wir lassen das,
was negativ, was uns nicht gelungen ist, was irgendwie uns versucht hat, das Feuer auszumachen, unseren Glauben wieder nach unten zu bringen, das lassen wir bewusst zurück und konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Auf deine Berufung, auf den Segen, den Gott für dich hat, auf das, wozu Gott dich gebrauchen möchte. Und mit ganzer Kraft laufen wir diesem Ziel entgegen. Das sollten wir so tun, wie es Paulus auch gemacht hat. Und das geht nicht ohne unsere Entscheidung. Wie ich das vorhin gesagt habe, das größte Problem an Gottes Zusagen ist, dass wir die Chance haben, Nein zu sagen. Und diese Entscheidung wird uns niemand abnehmen. Und es ist auch eine falsche Geschichte, dass man sagt, ich kann das nicht. Entscheiden kannst du immer. Du kannst immer entscheiden, ob du glauben willst oder ob du nicht glauben willst. Und das ganze Thema, was ich heute nicht nochmal beleuchten werde, aber was dann vielleicht als tiefergehender Punkt nötig wäre, mal zu beleuchten, aber vielleicht macht das ein Stück zu Hause selber mit dem Herrn. Welche Gewohnheiten habe ich denn in meinem Denken? Dieses Glauben und dieses Zustimmen hängt viel mit meinen Gedanken zusammen. Und wir haben nicht nur Gewohnheiten in unserem Alltag, rein körperlich, dass du die Gewohnheit hast, immer zu schnell zu fahren oder die, irgendwelche andere Sachen, die du dir angewöhnt hast. Viel gefährlicher sind die Dinge, die du dir im Kopf angewöhnt hast. Dir angewöhnt zu denken, dass es am Ende keinen Vater gibt, der für dich ist, weil du das vielleicht so erlebt hast und das dann auf Gott projizierst. Aber das führt vielleicht alles zu weit, das zu vertiefen, aber das lohnt sich, dass wir mit der einen oder anderen Gewohnheit, besonders in unserem Kopf, vielleicht die Zeit angebrochen ist, dass wir mit dieser Gewohnheit brechen und uns neue Gewohnheiten angewöhnen. Und zwar die Gewohnheiten, die aus dem Glauben entspringen. Ich stimme dir zu, ich glaube das, was geschrieben steht, und ich vertraue darauf, dass es kommen wird. Und als letztes möchte ich sagen, dass dieser Glauben uns eine ganze Menge Vorteile bringt. Da bringt uns nämlich diese Hoffnung, diese Zuversicht, dieser Glauben, dieses Vertrauen auf Gott, der ist das Fundament für unser Durchhaltevermögen. Dieser Glauben, der sich auf dem Wort Gottes, diese Zustimmung, die sich auf das Wort Gottes beruht, ist auch das Fundament für die Änderung unserer Sichtweisen. Oftmals gibt es reine Sichtweisen, die wir haben, wo du sagst, das kann nicht funktionieren. Aber Gott wird dir durch den Glauben Erkenntnis schenken, dass du sagst, das werde ich ändern. Das wirst du ohne Glauben nicht schaffen. Und der Glauben ist das Fundament für Kraft. Mental und körperlich ist das Fundament für unsere Kraft. Und auch für unsere Freude. Glauben ist das Fundament für unsere Freude. Wenn ich glaube, wenn ich zweifle, dann werde ich am Ende auch keine Freude haben. Und ein weiterer Vorteil dieses unseres Glaubens, den Gott uns anbietet und wo er uns stark machen möchte, ist eben, dass wir stabil sind. Dass wir sicher sind. Das sind Dinge, das ist wirklich Glauben. Wenn du permanent unsicher bist, permanent dir jegliche Stabilität fehlt, dann denk über deinen Glauben nach und sag, Herr, stimmt was mit meinem Glauben nicht? Und ein weiterer Vorteil unseres Glaubens, ein weiteres Juwel des Glaubens ist auch, dass der Glauben in unser Leben Ordnung bringt. Weil Gottes Wort wie ein Geländer ist. Und wenn wir glauben und ihm zustimmen, dann werden wir entdecken, dass das Wort Gottes etwas richtig Positives ist, einen richtigen Halt gibt und werden nicht die Angst haben, dass das Wort Gottes uns einschränkt. Und all diese Sachen, die ich jetzt zum Schluss aufgezählt habe, die Hoffnung, Zuversicht, das alles, das, was wir eigentlich, das ist jetzt Glauben eigentlich. Dieses Durchhaltevermögen, diese Fähigkeit, auch unsere Sichtweisen, wenn nötig, zu ändern. Kraft, Freude, Stabilität, Sicherheit und Ordnung in unserem Leben zu haben. Alles das geht dir verloren, wenn der Feind dir den Glauben rauben kann. Das ist der Generalangriff auf diese substanziellen Lebensdinge, die wir brauchen, um durchzuhalten. Und deswegen ist es Jesus so ein großes Anliegen, dass er sagt, passt auf, dass euch niemand vom Glauben abbringt. Und deswegen ist das, steckt das hinter dieser Sache, dass der Teufel uns vom Glauben abbringen will. Also nicht von dem Glauben, ob es Gott eventuell überhaupt gibt, sondern von dem Glauben, ihn in jeder Situation zuzustimmen, zu vertrauen und zu sagen, Gott ist mit mir. Und das in jedem Moment. Amen.